Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir feiern, wie gesagt, heute das Erntedankfest und es ist ja ein Fest, recht betrachtet, mit bäuerlicher Herkunft und der Erfahrung der Menschen, der Abhängigkeit von dem, was wächst, von dem, was sie ernten können. Einer städtischen Kultur wie unserer, in der wir heute üblicherweise leben, ist im Grunde dieses Fest fremd geworden. Und wenn man nicht Kinder oder Enkel im Kindergartenalter hat, dann kann es einem glatt passieren, dass Erntedank einfach an einem vorübergeht. Es sei denn, man ist heute am 6. Oktober hier bei uns oder in einem anderen christlichen Gottesdienst. Ich feiere Erntedank gerne, deswegen predige ich auch heute. Ich liebe seine Lieder und gerade das, was wir eben gesungen haben, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, das war doch schon die erste Predigt. Und da ich in meiner Zeit als Gemeindepfarrer immer in Gemeinden war, in denen ich Kindergärten zu begleiten hatte, konnte ich fast 40 Jahre lang jedes Jahr mindestens einmal, häufiger sogar mehrfach, Erntedank feiern. Ja, Kindern erschließt sich das Erntedankfest besonders gut und sie feiern es wirklich gerne. Sie haben oft einen viel leichteren, einen viel selbstverständlicheren Zugang. Und ich denke, dass das auch ein Grund ist, weshalb uns Jesus die Kinder als Vorbild hingestellt hat, dargestellt hat. Diese unverstellte Freude über das Geschenk. Also lassen wir uns anstecken von dieser kindlichen Freude, denn Dankbarkeit hat immer etwas mit kindlicher Freude zu tun. Lassen wir uns anstecken von dieser kindlichen Freude, denn sie führt uns recht verstanden ja in das Zentrum unserer Lebens- und Glaubenserfahrung, nämlich in die wunderbare Erfahrung des Beschenktseins und der tausend Gründe, dafür dankbar zu sein. Der katholische Philosoph Robert Spähmann, der im vergangenen Jahr verstorben ist, wurde einmal in einem Streitgespräch von einem Atheisten gefragt, warum er denn als kluger Mann an Gott glauben würde, das hätte er doch gar nicht nötig, das würde sich sogar doch widersprechen. Und da antwortete Spähmann, der kluge Spähmann, mit folgendem Argument: Ich glaube an Gott, weil meine Dankbarkeit ein Gegenüber braucht. Das ist doch schön. Ich glaube an Gott, weil meine Dankbarkeit ein Gegenüber braucht. Natürlich ist das menschliche Gegenüber in der Dankbarkeit auch wichtig, gewiss. Aber es reicht nicht. Und dem Schicksal oder der Natur als anonymen Größen gegenüber dankbar zu sein, ist irgendwie auch merkwürdig. Es ist ja kein lebendiges Gegenüber, kein persönlich ansprechbares Du. Und Dankbarkeit erstirbt normalerweise in dieser Anonymität auf die Dauer. Echte, tiefe Dankbarkeit zielt auf Gott als Gegenüber, auf dieses große und zugleich doch ganz persönliche Du, als dem Geber aller guten Gabe. Und da hat Spähmann ganz recht. Gott sei Dank kann natürlich eine Floskel sein, aber es muss es nicht. Und für uns sei Gott sei Dank oder noch besser und treffender, Gott dir sei Dank. Der Ausdruck dieser tiefen grenzenlosen Dankbarkeit unseres Herzens, die sich mit nichts weniger als dem lebendigen Gott als Gegenüber zufrieden gibt, die sich mit Freude in seine Arme wirft und sich in getrostem Vertrauen seiner Führung anvertraut. Daher ist uns das Erntedankfest, liebe Freunde, ein Gott-sei-Dank-Fest. Aber seien wir ehrlich, im Danken sind und bleiben wir ein Leben lang Lernende, auch als erfahrene Christenmenschen. Und jetzt hören wir auf Gottes Wort, passend zur Erntedank, die Geschichte der Speisung der 5000 aus dem Matthäusevangelium im 14. Kapitel. Als Jesus das hörte, fuhr er von dort weg in einem Boot in eine einsame Gegend allein. Als das Volk das hörte, folgte es ihm zu Fuß aus den Städten. Und Jesus stieg aus dem Boot, kam an Land und sah die große Menge. Und sie jammerte ihn, und er heilte ihre Kranken. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Die Gegend ist öde und die Nacht bricht herein. Lass das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen: Es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm: Wir haben hier doch nichts als 5 Brote und 2 Fische. Jesus sprach zu ihnen: Bringt sie mir. Und er ließ das Volk sich auf das Gras lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte, brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und sammelten auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Mann ohne Frauen und Kinder. Also sie kamen da noch dazu. Die Handlung ist folgende, liebe Gemeinde. Jesus hat von der Hinrichtung Johannes des Täufers durch den König Herodes gehört und er will sich in die Stille zurückziehen, verständlicherweise. Er fährt mit einem Boot an eine einsame Stelle. Doch es sprach sich sofort herum, dass er unterwegs war und wo er wahrscheinlich hin wollte. Die Menschen zogen ihm aus den Städten hinterher. Und als Jesus da ankam, traf er schon auf eine erwartungsvoll versammelte Menschenmenge. Und Jesus schaut jetzt diese Menge der Menschen mit einem erbarmungsvollen Herzen an. Er sieht jedes Einzelschicksal. Er sieht nicht einfach die Menge, sondern er sieht jeden Einzelnen. Er sieht sie liebevoll an und erkennt ihre persönlichen Nöte. Luther übersetzt: Es jammerte ihn. Das ist nicht unser heutiges Jammern, das ist missverständlich. Es jammerte ihn, das heißt, es hat ihn ganz tief in seinem Herzen ergriffen. Es ist Ausdruck von Mitgefühl, dass er ihren Jammer, ihre Not, ihr Elend sieht und sich das selber zu Herzen gehen lässt. So heißt das. Sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Also Jesus predigt hier gar nicht zuerst, sondern er wendet sich den Einzelnen persönlich zu und verbreitet individuell ansteckende Gesundheit. Er wendet sich dem Einzelnen zu, er berührt, er schenkt den Unreinen Reinheit. Also er wendet das gerade um. Die normale Weise war, dass die Reinen sich die Unreinen vom Leib gehalten haben, damit sie nicht unrein werden. Jesus, der Reine, wendet sich den Unreinen zu und macht sie rein. Das ist diese ansteckende Gesundheit, diese ansteckende Reinheit. Er spricht Vergebung und Ermutigung zu. Er macht hörend und sehend. Er richtet auf, nimm deine Matte, nimm dein Bett und geh heim. Ich stelle mir das alles sehr bewegend vor. Wir dürfen uns das auch in der Fantasie ausmalen. Sehr bewegend und hochemotional vor. Und dass da Jesus intensiv umlagert war. Die Jünger müssen ständig den Ablauf regeln und schauen, dass die einen die anderen nicht beiseite drängen. Dass die Stillen nicht zu kurz kommen. Dass nicht nur die behandelt werden, die schreien. Nein. Und dass Jesus selbst genug Raum hat. Also, es ist gerade für die Jünger sozusagen als Ordnerteam, kann man sich richtig vorstellen, wie sie gucken, dass der Laden doch halbwegs ordentlich läuft, dass für die Jünger als Ordnerteam dieser Tag auch lang und anstrengend war. Daher machen sie, als es langsam Abend wird, Jesus diskret darauf aufmerksam, dass er doch jetzt rechtzeitig zum Ende kommt und die Leute ziehen lässt, damit sie in die nahegelegenen Dörfer gehen können, um sich etwas zu essen zu kaufen. Wie einleuchtend und wie verantwortlich sind diese Jünger, ist dieses Ordnerteam von Jesus. Doch Jesus hat anderes vor. Er beauftragt seine Jünger, gebt ihr ihnen zu essen. Die Leute müssen nicht fortgehen. Die völlig erstaunten und verunsicherten Jünger antworten doch postwendend, wir haben doch nichts. Wir haben doch nichts außer diesem mickrigen Vorrat, diese 5 Brote und die 2 Fische. Der Auftrag Jesu offenbart ihren Mangel. Der Auftrag Jesu wirft sie förmlich auf ihre eigene Unfähigkeit zurück. Wir können denen doch nichts zu essen geben, wir haben doch selber nichts. Das bewegt mich, liebe Gemeinde. Der Auftrag Jesu an seine Jünger, Essen an die Menschen auszuteilen, offenbart ihren Mangel. Kennen wir das nicht auch? Der Auftrag Jesu zu helfen, offenbart unsere Hilflosigkeit. Der Auftrag Jesu, das Evangelium weiterzugeben und Gemeinde zu bauen, deckt unsere Unfähigkeit auf. Unseren Mangel an Liebe, an Geduld, an Treue. Der Auftrag Jesu zu segnen, deckt unseren Segensmangel auf. Wir haben doch nichts. Und das Wenige, das wir haben, das langt vorne und hinten nicht. Ist das nicht genau unsere Not als Leute, die Jesus nachfolgen? Wir hören den Auftrag Jesu und fühlen uns überfordert. Wir haben Angst, wir schämen uns, wir leugnen und flüchten. Wir haben doch selber nichts. Und das Wenige, das wir haben, reicht auf keinen Fall. Doch was macht Jesus? Er kommt seinen Jüngern mit Vorwürfen. Warum habt ihr denn nicht mehr? Ihr habt doch gewusst, was heute notwendig ist. Was habt ihr denn für eine miserable Vorratswirtschaft? Wie ernst nehmt ihr eigentlich eure Jüngerschaft? Nein, ganz und gar nicht. Jesus fordert nicht die Leistungssteigerung. Mehr tun, mehr glauben, mehr lieben, mehr engagieren. Nein. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Bringt mir das Wenige, das ihr habt. Bringt mir, gebt mir das Wenige, was ihr habt. Gerade das, was in euren Augen viel zu wenig ist, was überhaupt nicht ausreicht. Was sich im Grunde gar nicht lohnt. Ja, mein Auftrag an euch offenbart euren Mangel. Das ist richtig. Und es ist wichtig, dass ihr das ehrlich erkennt, dass ihr das nicht fromm überspringt. Darum heißt mein zweiter Auftrag an euch immer: Bringt euren Mangel zu mir. Bringt das Wenige, das ihr habt, und schämt euch nicht dafür, ganz im Gegenteil. Und liebe Freunde, hier sind wir, ich denke, ihr spürt es auch, an einer ganz entscheidenden Stelle. Viele Christen scheitern, weil sie wohl den ersten Auftrag hören: Gebt ihr ihnen zu essen, und das Essen steht ja hier für Leben. Gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen den Segen weiter. Die einen gehen gleich wieder weg, gehen gleich wieder auf Abstand zu Jesus, weil sie verständlicherweise Angst vor diesem Auftrag bekommen, weil sie sich völlig überfordert fühlen. Und die anderen gehen zwar fleißig und gläubig an die Arbeit, weil sie Jesus ernst nehmen wollen, und dabei ignorieren sie, dass ihre Ressourcen viel zu gering sind. Sie gehen dann in die fromme Leistungssteigerung. Aber auch sie werden früher oder später scheitern, weil ihre fromme Aktivität leergebrannt ist. Und dann ist man in so etwas wie einer christlichen Depression. Man fühlt sich von Jesus verlassen. Deswegen, liebe Geschwister, ist dieser zweite Auftrag Jesu aus unserer biblischen Geschichte so entscheidend. Bring mir das, was du hast, was ihr habt, und sei es in deinen Augen auch noch so wenig, noch so wertlos. Bring es zu mir, ich mache es wertvoll. Ist uns das klar? Jesus will deinen und meinen Mangel. Er nimmt das Wenige, das, was auf keinen Fall reicht. Er nimmt es liebevoll an. Du brauchst dich nicht zu schämen. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben. Erst recht nicht zu leugnen oder zu fliehen. Bring deinen Mangel zu Jesus. Und nun geschieht wahrhaft Erstaunliches. Jesus lässt das Volk im Gras lagern. Ist ja wunderbar, wie es schön anschaulich das beschrieben ist. So, setzt euch alle mal. War ja ein großer Verein, der da zusammen war. Jesus lässt das Volk im Gras lagern, nimmt das Wenige, also die 5 Brote und die 2 Fische, die ihm die Jünger gebracht haben, sieht zum Himmel auf, dankt seinem himmlischen Vater dafür, bricht das Brot und gibt dieses gebrochene Brot den Jüngern, und die Jünger geben es weiter an die Menschen, an das Volk. Und das Volk wird satt. Der Mangel verwandelt sich unter den segnenden und dankenden Händen Jesu in Überfluss. Was ist die Mitte dieses Geschehens? Natürlich ist Jesus selber die Mitte dieses Geschehens. Und deswegen schauen wir ganz genau auf ihn. Jesus dankt über den Mangel seiner Jünger. Das ist ein Schlüssel. Jesus dankt über den Mangel seiner Jünger. Er bringt das Wenige, das seine Jünger ihm gegeben haben, in Dankbarkeit und Ehrfurcht vor seinen himmlischen Vater. Die Gabendarbringung des Wenigen vor den großen Schöpfer. Und so segnet Jesus es. Hier lernen die Jünger und wir, und wenn in den Evangelien die Jünger vorkommen, sind ja immer wir auch gemeint, hier lernen wir folgende Lektion: Wir lernen mit Jesus über dem Mangel zu danken. Nicht zu schimpfen, keine Vorwürfe zu machen, nicht zu verzweifeln, sich nicht zu schämen. Nein, wir danken mit Jesus und in seinem Namen über dem Wenigen, was wir haben, und wir stellen es im Dank ihm zur Verfügung. Und wer mit Jesus gelernt hat, liebe Geschwister, über den Mangel zu danken, der dankt Jesus gewiss auch für den Überfluss. Denn mit Jesus erleben wir ja gerade dieses Wunder immer wieder neu. Er macht aus dem Wenigen, was wir ihm bringen, so viel, dass es reichlich reicht. Das Wunderbare an der Geschichte ist ja, dass zum Schluss, was als Rest eingesammelt wird, mehr ist, als am Anfang da war. Er macht aus dem Wenigen, das wir ihm bringen, dass es reichlich reicht, bis hinein ins ewige Leben. Und das feiern wir nachher beim Abendmahl. Deswegen passt es so gut zu unserer heutigen biblischen Geschichte. Indem wir nämlich Jesus den Mangel und die Verzweiflung unseres Scheiterns, die Not unserer Sünde bringen. Und er nimmt es an und verwandelt es in den Überfluss seiner Vergebung und in unsere ewige Erlösung, in den Sieg über den Tod. Erntedank, liebe Geschwister, ist diese schöne, sinnenfällige Einweisung ins Danken. Unser Leben ist reich beschenkt, so wie wir es am Anfang mit den Worten von Matthias Claudius gesungen haben: Er sendet Tau und Regen und Sonn und Mondenschein und wickelt seinen Segen gar zart und kunstvoll ein. Er bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Wir haben einen himmlischen Vater, der uns wunderbar versorgt. Und wir haben einen Herrn, Jesus Christus, einen Lehrer und Meister der Dankbarkeit, der uns in den Glutkern der Dankbarkeit einweist. Er zeigt uns, dass nicht der Überfluss dankbare Herzen schafft. Da müssten wir heute lauter dankbare Leute haben. Dass nicht der Überfluss dankbare Herzen schafft, sondern dankbare Herzen werden mit Überfluss beschenkt. Und sie bleiben darin dankbar. Dankbarkeit ist kein Selbstläufer. Das Gott sei Dank will täglich trainiert sein, das wissen wir. Die Undankbarkeit ist ein Selbstläufer. Aber die Dankbarkeit nicht. Die Dankbarkeit will täglich trainiert sein. Darum gebt eure Angst, denn die raubt uns die Dankbarkeit. Gebt die Angst, dass es nicht reicht, dass es zu wenig ist, dass eure Zeit und euer Geld nicht reichen, dass eure Kraft und eure Ausdauer und eure Geduld nicht reichen, dass euer Glaube, eure Liebe, eure Hoffnung nicht reichen. Gebt immer wieder diese ganzen Es-reicht-nicht-Ängste an Jesus ab und dankt ihm über dem Wenigen. Segnet dieses Wenige in seinem Namen. Das kann man richtig praktisch machen. Herr, ich habe jetzt wenig Zeit, du siehst das. Ich segne in deinem Namen dieses Wenige und vertraue darauf, dass du es vermehrst, dass du daraus Gutes machst. Also, wir segnen in seinem Namen das Wenige und wir werden erleben, wie es uns zum reichen Segen wird. So sei auch unser heutiges Erntedankbekenntnis beim Apostel Paulus abgelauscht. Bibelkundige wissen das. Der Apostel Paulus hat im Philipperbrief so etwas ganz Ähnliches geschrieben. Ich kann in Jesu Namen niedrig sein und ich kann hoch sein. Ich kann in Jesu Namen danken über den Mangel und ich kann in Jesu Namen danken über den Überfluss. So wie Jesus es will. Er segnet unser Herz mit dankbarer und zuversichtlicher Freude, denn er nimmt unserem Mangel die Angst, es reiche nicht. Und er nimmt unserem Überfluss die Überheblichkeit, als wäre das alles unsere eigene Leistung. Sondern er lässt uns beides, das ist das Großartige, er lässt uns beides, den Mangel und den Überfluss, zum Segen werden. Dieses dankbare Vertrauen, das muss ich jetzt noch sagen, was jetzt noch kommt, dieses dankbare Vertrauen, dass unser Herr gerade unsere kleine Kraft verwendet, um Großes zu schaffen und den Menschen seinen Segen auszuteilen, das finden wir auch im Zentrum unseres deutschen Nationalfeiertags, dem 3. Oktober, der ja erfreulicherweise immer ganz dicht am Erntedankfest dran ist. Ich finde es bedauerlich, dass die christlichen Kirchen in Deutschland, mindestens im Westen, soweit ich das mitbekomme, diesen Feiertag schlicht ignorieren. Denn er gehört für mich ganz wesentlich zum Erntedankfest dazu, als ehrliches Gott-sei-Dank-Fest. Dass vor 30 Jahren die Mauer in Berlin, die Deutschland, ja die ganze Welt spaltete und zerschnitt, und ein bis an die Zähne bewaffnetes Unrechtssystem durch die friedliche Revolution seiner Bürger ohne einen scharfen Schuss, ohne Panzer, ohne brennende Autos, ohne erschossene Demonstranten, ohne gelünschte Funktionäre gefallen ist und besiegt wurde. Das ist und bleibt ein Wunder vor unseren Augen. Das müssen doch gerade wir Christen bekennen. Diese friedliche Revolution speiste sich in ihrer Gewaltfreiheit, die politisch scheinbar so ohnmächtig war, aus der Kraft der Gebete und der Kerzen. Also vergesst nicht das Wunder, das vor 30 Jahren geschehen ist. Schaut euch auch als Familien diese gewaltfreien Demonstrationen an, die mit den Friedensgebeten in den Kirchen begannen. Da haben sich die Leute montagsabends getroffen. Und dann strömten sie hinaus auf die Straßen und da kamen natürlich noch alle möglichen Leute mit dazu. Aber der Geist war der Geist der Gewaltfreiheit, dass es friedlich zuging. Am Abend des 9. Oktober, vor 30 Jahren, waren in Leipzig 70.000 Menschen auf der Straße und demonstrierten friedlich für Freiheit, Reisefreiheit, Bürgerrechte und dann auch schon mit der Perspektive auf ein gemeinsames Deutschland. Keine einzige Schaufensterscheibe ging zu Bruch. Kein einziger Schuss fiel. Das ist wichtig, dass es solche Demonstrationen in Deutschland gab. Es wird nämlich nur eine Frage der Zeit sein, bis es bei uns noch ganz andere Demonstrationen gibt, die gerade nicht von diesem friedlichen Geist erfüllt sind. 70.000 Menschen waren auf der Straße und demonstrierten friedlich. Gott sei Dank, unser Herr ist nicht nur der Herr unseres Lebens, sondern er ist auch der Herr der Geschichte. Er hat die menschlich und politisch gesehen so schwache Kraft der Gebete angenommen und zu seiner eigenen starken Sache gemacht. Gott hat Deutschland die unverdiente Gnade der Wiedervereinigung in Freiheit geschenkt. So gehören für mich als Christ und Bürger dieses Landes Erntedank und der 3. Oktober als echte Gott sei Dank Feste zusammen. Denn alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn. Amen.